Ihr hört Folge 22. Unser heutiger Gast ist Uli Seibel, VW-Bus-Spezialist und Mitglied in der Bulli-Kartei.
Er erzählt uns, warum er schon in den 1980er Jahren Bulli-Fan war, wie er einen einmaligen VW-Prototyp einer Karosseriebaumeisterschule ergattern konnte und was genau es mit dem mega seltenen Steif-Draufsitzbus auf sich hat.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Diese Folge entstand in Kooperation mit bugbus.net, dem kostenlosen europäischen Kleinanzeigenmarkt und Veranstaltungskalender rund um klassische VW und Porsche.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Uli.
Hallo, Helge. Hallo, Georg.
Hi, Uli. Uli, ich möchte dich gerne mal kurz vorstellen, bevor wir loslegen, wie immer, damit unsere Hörer eine Idee bekommen, wen wir heute bei uns zu Gast haben. Ulrich Seibel ist heute 58 Jahre alt, ist ein Urgestein in der Busszene, ist gelernter Schlosser und Metallbaumeister. Er hatte an Transportern schon Interesse, als wir oder die meisten sich dafür noch gar nicht interessiert haben, als das wirklich Arbeitstiere waren und überhaupt nicht begehrenswert, also sprich 80er Jahre. Der am besten bekannte Bus von Uli ist der zweifarbig grau-blaue 52er Fensterbus mit der Radio Delassos Werbung. Ich spreche den Namen jetzt mal so aus, wie ich es jahrelang getan habe und unter dem der T1 auch den meisten geläufig sein wird. Aber dazu kommen wir später noch. Er wurde schon 2001 in VW Speed vorgestellt und zuletzt 2020 in der Oldtimer Praxis. Also das Auto ist wirklich sehr bekannt. Generell wird sich heute aber nicht alles nur um Volkswagen Transporter drehen. So viel können wir euch schon mal versprechen. Aber jetzt, Uli, möchte ich erstmal wissen, wie bist du zum Bulli gekommen?
Ja, also mein erstes Auto war jetzt nicht unbedingt ein Bulli. Angefangen hat es mit einem Käfer, einem 1302S, den ich damals gekauft habe mit 18 Jahren. War aber eigentlich jetzt nicht unbedingt mein Fokus, alte VWs zu fahren. Es war halt ein Mittel zum Zweck.
Ja.
Und der erste Bus kam eigentlich erst 2 Jahre später dann. Das war ein 65er samtgrün-perlweißer Kombi, den mein Bruder bei einem Landmaschinenmechaniker auf dem Schrottplatz gefunden hat, hat mir das gesagt und dann habe ich das damals gekauft, das Auto, für 300 D-Mark. Das waren so die Preise früher.
Also das war 1988, um das 1988. mal zeitlich einzuordnen. Genau.
Ja, genau.
Aber warum wolltest du einen Bus haben?
Ich fand es halt schon immer unheimlich praktisch, mit so einem Auto zu verreisen und dass man auch drin schlafen kann. Es war zwar ein Neunsitzer, habe dann aber später ein Westfalia bekommen, den ich ausgeschlachtet habe. Und diese Wohnmobilausstattung aus dem Westfalia, die kam dann in diesen 65er Kombi.
Hattest du schon als Kind irgendwie Bezug zum Bus oder kam das wirklich dann erst mit dem jungen Erwachsenensein?
Ja, interessanterweise habe ich als Kind eine Erinnerung. Zum einen, mein Vater, der arbeitet in der Schlosserei und hat uns mittags immer mitgenommen, wenn er in die Mittagspause fuhr mit einem T1 Pritschewagen, kann ich mich noch gut erinnern.
Okay.
Und als wir vorne in der Straße gespielt haben. Und später hatte er über einen Freund, dem er half, einen Samba zu restaurieren, den bekommen. Mit dem sind wir dann in Urlaub gefahren. Wir hatten selbst ja kein Auto zu der Zeit.
Ja.
Und dann sind wir damals mit diesem Samba in die Vogese gefahren, in Urlaub, kann ich mich noch gut erinnern. Das Auto war dann außer auch bemalt mit verschiedenen französischen und griechischen Schriftzügen, wie man das damals gemacht hat. Es hat so ein bisschen Flower Power-mäßig ausgesehen. Ja.
Das heißt, also das Auto wurde, du hast gesagt, der hat damals ein Samba restauriert. Der war ja wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, TÜV.
Ja, der wurde
oder?
Nicht wirklich restauriert, er wurde so halt über den TÜV geschweißt.
Ja, ja, okay, also das erklärt, was, wo die Faszination für den Bus herkam. Das heißt, du hast deinen 65er Kombi erstmal als Reisemobil gesehen?
Zu Anfang eigentlich nicht. Also zu Anfang war es ja, wie gesagt, so ein normaler Neunsitzer. Und dann den Reiz, damit in den Urlaub zu fahren, der kam dann erst ein bisschen später, als ich dann diesen ausgenudelten Westfalia, sage ich mal, bekommen habe, diese Einrichtung dann weiterleben zu lassen. Also nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch zweckmäßigerweise. Ich habe dann auch das Dach eingebaut, also das Dach aufgeschnitten von dem Bus, dieses Dach eingebaut, weil dieser Westfalia, der war halt auch absolut komplett. Das war so ein SO 42, da war alles dabei, inklusive Dachträger. Und das Auto hat sich dann halt einfach komplett vom neuen Sitzer zum Westfalia gewandelt.
Ja. Wahnsinn. Du hast das Auto aber ja restauriert.
Ja.
Das finde ich faszinierend. Also 1988 hast du dir die Mühe gemacht, so ein Auto, also ein 23 Jahre altes Auto, also ein Gebrauchtwagen.
Genau das wollte ich gerade sagen. Das ist für die anderen Hörer, das Auto ist noch 23 Jahre alt. Das ist nicht mal ein Oldtimer im eigenen Sinne, im heutigen Sinne zumindest nicht. Ja.
Nee, das war eigentlich einfach ein Gebrauchtauto.
Ja, ich glaube, worauf Georg hinaus will, ist, glaube ich, 1988, so als junger Mensch, 88 war so die Hochzeit des Manta-Witzes und so, und du restaurierst einen VW-Bus.
Ja, und ich hätte jetzt gedacht, wenn du den so ein bisschen hippie-mäßig gebaut hättest und gesagt hättest, ja, ich will damit irgendwie nach Griechenland und keine Ahnung wohin fahren, aber du hast ja schon damals eher, bist du ja in Richtung Originalität gegangen.
Ja, genau. Ich wollte es so original als möglich haben damals und habe dann auch, das Auto war dann ja damals auch in der Oldtimer Praxis.
Genau.
791 Ausgabe auf der Titelseite. Und ich habe das auch in extrem hohem Aufwand restauriert. Also wenn man das Heft kennt oder schon mal gesehen hat, der Bus, den habe ich ja dann komplett in ein Gestell reingeschraubt, wie man es heute eigentlich fast gängig macht. Ja. Aber damals war das ja überhaupt nicht so die Art, ein Auto zu restaurieren. Den komplette Unterboden komplett neu gemacht, habe damals die Möglichkeit gehabt, vom Berufs- und Betriebswege, wo ich gearbeitet habe, mir viele Bleche selbst zu fertigen.
Das musst du dazu sagen, man konnte dafür gar nichts kaufen, das gab es gar nicht.
Ja, ne? Du konntest eigentlich gar nichts kaufen. Eben. Also du konntest keinen Hauptrahmen, kein Querträger. Was es gab, war der Wellblechboden, aber den nicht wie heute als zwei Hälfte, sondern als Platte, Wellblechplatte, ein Stück zum Einsetzen, aber nicht komplette Böde.
Ganz genau.
Ich habe somit alles eigentlich selbst gefertigt, von der Front vorne, die Unerkannte, bis Hauptrahmen, Stücke, die Querträger, bis nach hinten alles komplett handgefertigt und dann eingeschmeißt.
Auch das finde ich schwer, so ganz, wenn ich kurz sagen darf, das finde ich schwer, so irre einfach, weil du sagst gerade Hauptrahmen, ne? Eigentlich war es in der Zeit damals, wenn der Rahmen durchgerostet war, dann war das Auto eigentlich kaputt damals. Dann hat man gesagt, der muss weg. Das war es jetzt mit dem Auto, ne? Ja. Heute ist das ja ein bisschen anders. Heute werden diese Rahmen geschmeißt. Es gibt ja auch Teile dafür. Aber damals, ey, das war schon eine echte Ansage, ja.
Ja, wobei der Rahmen aus 2 mm ein einfaches Kantteil ist.
Genau,
einfaches Ziel. Im Verhältnis zu anderen Teilen ein ganz simples Teil, schnell anzufertigen ist.
Natürlich, klar.
Uli, woher kam diese Liebe dazu zum Restaurieren? Hattest du da irgendwie Freunde, die das gemacht haben? Haben irgendwie Onkel, Tante, Vater irgendwas in der Richtung gemacht? Wie kam das dazu?
Also bei uns oder bei mir in Familie- und Bekanntenkreis gab es eigentlich niemand, der mit alten Autos umgeschraubt oder Spaß dran hatte zu restaurieren. Ich habe den Käfer damals mit meinem Vater zusammen auch schon, aber auch nur über den TÜV geschweißt, also nicht restauriert. Da wurde auch nur damit sogar noch mit Autogen alles geschweißt und neu lackiert, aber es war jetzt nicht, ich zähle das jetzt nicht als Restauration, das war einfach nur, um ein Auto zu haben, um von A nach B zu kommen damals.
Und dann hast du es ja nicht bei dem einen Bus belassen, sondern du hast eine Unmenge an Fahrzeugen immer wieder gehabt, geschlachtet, gefahren, verkauft. Ja. Hast du dann dein Hobby damit refinanziert oder warst du einfach wild auf Sammeln?
Ja, das war ja so, wie jetzt, es gab ja schon viele Vorredner von mir, auch in meinem Alter. Das war ja damals so, es gab ja eigentlich so gut wie Repro-Teile gab es schon mal gar nicht. Und auch so gut wie keine Original-Ersatzteile am Markt.
Ja.
Es gab kein Internet, es gab kein Handy mit WhatsApp, es gab ja eigentlich nichts. Es gab eigentlich nur Telefon und Mundpropaganda.
Ja. Ja.
Man konnte nur in Zeitschriften lesen, Teile kaufen, vielleicht ganze Autos und die dann eventuell halt zum Ausschlachten. Es gab ja zum Glück diesen Hype noch nicht und man hat also mal für eine Kiste Bier irgendwo einen Bus holen können.
Mhm. Genau, richtig.
Und dann hat sich ab dem Zeitpunkt von dem ersten Bus eigentlich immer wieder irgendwas irgendwo aufgetan. Mhm. Was auch mich dann weit gebracht hat, war dieser Bericht in diesem Oldtimer-Praxis. Es stand ja da auch meine Art damalige Adresse dabei. Ich habe dann sehr viele Zuschriften gekriegt, wo ich dann auch das ein oder andere Auto für relativ wenig Geld kaufen konnte. Und zu guten Zeiten standen als 10 T1-Busse bei mir dann im Hof. Die dann zum Teil wurden sie halt ausgeschlachtet. Und zum Teil habe ich sie noch und zum Teil auch mal weiterverkauft.
Ja. Also. 1995 hast du dann den Radio Delassus-Bus gekauft. Eben wie gesagt, das Fahrzeug kennt ihr bestimmt. Es ist grau unter der Gürtellinie, blau oberhalb der Gürtellinie, blaue Stoßstangen. Hat einen Delassus-Schriftzug, einen dreidimensionalen auf den Seiten drauf, vorne. Anstatt des VW-Logos ist ein Delassus-Logo drauf gemalt oder Schriftzug, Delassus mit Radio und Fernsehen. War das für dich schon irgendwie relevant, dass das so ein ganz frühes Auto ist? Also wolltest du speziell ein frühes Auto oder war das einfach Zufall, dass du an den Rand gelaufen bist? Und wie bist du überhaupt an das Auto dran gekommen?
Also von der Reihen klar war mir, ich will einen ganz, ganz frühen Bus haben.
Okay.
Also je älter, je besser. Und das war dann auch wieder über Mundpropaganda. Ein Bekannter von mir, ein Freund, der Hubert Zaltheim, hat mir damals gesagt, er hatte auch was gehört und von so einem frühen Bus, wenn ich Interesse hätte, er würde mir da die Telefonnummer geben. Ich habe dann dort angerufen, das war in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart. Mhm. Und dort standen dann 3 Stück von diesen Bahndorbussen.
Mhm.
Und es war dann von vornherein klar, beim Kauf entweder alle 3 oder gar keinen. Also der Mann wollte die nur in Block verkaufen. Okay. Ich bin dann hingefahren, habe mir die angeguckt, dann war dieser Delassus dabei. Eigentlich heißt es ja Delassus, ist ja ein französischer Nachname. Habe ich aber auch später erst erfahren. Ich habe also so wie du auch immer Delassus gesagt. Und also ich bin dann zu diesem Mann gefahren, nach Schwäbisch Gmünd. Und dann stand dieser Delassus. Dann war ein 54er Polizeikombi dabei, eigentlich eine riesige Rarität. Polizeifahrzeug ist ja schon extrem selten. Also Feuerwehr hast du damals nachgeschmissen gekriegt, aber ein Polizeiauto war eigentlich nie zu bekommen. Und ein 55er Malteser Transportbus war dabei. Also Wahnsinn. Kein Krankenwagen, sondern ein 9-Sitzer.
Wahnsinn.
Aber ein 55er, aber vor März, also auch ein Bahndor. Und wir wurden uns dann einig und ich habe dann die 3 Fahrzeuge gekauft. Bin dann halt 3-mal mit dem LKW dahin gefahren. Also nicht mit dem Autotransporter.
Ja.
Die wurden jedes Mal auf den LKW draufgestellt hin. Und habe die dann heimgefahren, mit dem Gabelstapler abgeladen. Und habe das dann 3 Wochen in Folge, jede Woche einen Bus geholt wird. Und wollte aber eigentlich nur den Delassus haben, weil es der älteste war.
Mit Abstand. Oli, wie war das damals? Du sagst jetzt ja Bahndorbus, aber die nannte man damals noch gar nicht Bahndorbusse. Wie hast du die denn genannt, diese Busse?
Für mich war es einfach nur ein früher Bus vor 55.
Genau. Also
Bahndor gab es einfach den Begriff.
Genau, so kenne ich auch. Früher Bus bis 55, genau. Ohne darüber stand eben.
Ja, aber
es gab mal den Begriff Glatzenbus, genau.
Glatzenbus, genau.
Ich fand immer doof, den Begriff, keine Ahnung.
Ja, fand ich auch nicht so richtig gut, genau.
Ja. Also, ich habe es nie so genannt, ich fand den Begriff nicht so toll.
Ich weiß, wir haben das wahrscheinlich schon mal erklärt. Wir wollen es trotzdem noch mal, oder ich erkläre es trotzdem noch mal kurz. Bahndorbusse sind Busse, die bis Februar 55 gebaut wurden und die haben keine Heckklappe, März. Die haben eine bis Februar,
März 55.
Oder? Ja, ab März wurden dann? Nein, ab März wurden doch schon mit Dachüberstand.
Gut, wie wann genau die Trennung war?
Ja, Uli, gell?
Und das sagt eigentlich immer März 55.
Also ich darf mal eine Anekdote erzählen, jetzt komme ich doch wieder auf was anderes. Ich habe noch nicht lange bei der VW Speed gearbeitet Und wir hatten, ich weiß leider nicht mehr, was für ein Bericht war. Und da haben wir den Fehler eingebaut, dass wir irgendwas falsch gesagt haben zu den frühen Bussen, die eben ohne Dachüberstand, die keine Heckklappe haben, sondern eine große Motorklappe, daher auch Scheunentor, also Barndor, der Begriff. Und da hatten wir ein falsches Datum genannt. Und da hat uns jemand von der Bulli-Kartei oder was auch immer einen bitterbösen Leserbrief geschrieben und hat gesagt, diese Busse, die damals nicht Barndor hießen, die gab es nur bis Februar 55, also einschließlich Februar 55. Und das habe ich mir, also vielleicht hört derjenige ja gerade zu, das habe ich mir seit 1996 so gemerkt.
Ein traumatisches Erlebnis quasi.
Genau, also es kann sein, dass das ab dem 3. März oder I don't know. Ich
genau,
weiß es
so
nicht.
Irgendwo ja. Im März drin ist es.
Genau, aber jetzt haben wir es ja erklärt. So, jetzt wieder zurück zu deinen drei Bussen. Was haben denn deine Nachbarn gesagt? Was haben deine Freunde gesagt? Haben die nicht gesagt, du hast doch ein Rad ab, oder?
Ja, die fanden das eigentlich alle schon ein bisschen interessant. Ne?
Okay.
Also mit so alten Autos da, der 52er Bus, der war ja dort auch schon dann, hat da schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Also
ja.
Da hat es ja sowieso auch nichts. Also man hat alles Mögliche gefunden, aber so ein Barndor war damals auch schon einigermaßen selten.
Ja. Du warst ja oder bist ja seit 1990 Mitglied der Bulli-Kartei. Das heißt, du bist da auch schon mit anderen Bulli-Verrückten natürlich in Verbindung geraten und hast dann dein Netzwerk darüber, denke ich mal, auch aufgebaut und entsprechend auch Feedback gehabt auf den De La Sypus.
Ja, es war dann ja so, dass ich dann auch immer auf die Treffe gefahren bin von der Bulli-Kartei. Es gab damals zwei Treffe im Jahr, Herbst und Frühjahr. Mittlerweile gibt es nur noch das Frühjahrstreffe immer an Christi Himmelfahrt. Es veranstaltet ja immer ein anderes Mitglied im Verein. Also wir sind da bundesweit unterwegs. Und habe dann damals natürlich auch mich ein bisschen umgehört, wer sowas Frühes hat. Und es waren damals auch schon nicht viele Mitglieder, die so einen frühen Bus selbst hatten.
Naja, weißt du noch, wie viele das waren irgendwie? Kannst du das...
Also ich kann mich jetzt vielleicht an 4, 5 Stück erinnern.
Ja. Das ist das Verrückte, ne? Es gibt heute mehr Barndor-Busse als damals, als in den 90er Jahren, ne?
Genau.
Das ist verrückt.
Und in welchem Zustand war der De La Sypus?
Also der war eigentlich gar nicht so schlecht. An dem Bus ist gar nicht so viel geschweißt. Also wenn man jetzt das Auto heute kriegen würde, würde man das auf jeden Fall in diesem Patina-Look lassen.
Ja.
Also der wird nicht neu lackiert werden, weil der eigentlich gar nicht so schlecht war. Aber damals, die Zeiten waren halt anders. Man hat immer gemeint, es muss alles sandgestrahlt werden, muss neu lackiert werden und auf den neuwertigen Stand gebracht werden. Aber diesen Patina-Look, den gibt es ja noch gar nicht so lange.
Ja.
Und damals war dann halt der Gedanke, das Auto wird neu lackiert und original gemacht, so wie es eigentlich mal das Werk verlassen, beziehungsweise der Herr Jules de la Sue sich lackieren lassen hat. Ja, die Farben sind ja keine Original-VW-Farben.
Ja. Was sind das für Farben? Monaco-Blau
es sind
steht.
Es sind zwei VW-Farben, aber keine Farbe, wie es damals, keine Kombination, die damals VW lackiert hat.
Ja.
Das hat sich der Herr de la Sue damals selbst so ausgesucht. Ich habe dann die Farbe halt so genommen, wie sie für mich gekommen sind. Ich habe aber keine Nummern gehabt.
Ja. Also auch das ist die große Besonderheit. Denn dieser Bus ist in Grundierung, in Primer, in grauen Primer ausgeliefert worden. Ne? Und der wurde dann selber vom Kunden nach seinen Vorstellungen lackiert und gestaltet.
Ja, ob er in Grundierung ausgeliefert wurde, glaube ich noch nicht mal, weil es gibt da Geschichte zu. Ich habe ja die Familie de la Sue besucht mit dem Auto mal.
Das war 1998, gell?
1998 bin ich auf einem VW-Bustreff in die Schweiz gefahren, an den Klöntaler See und habe mir gedacht, ach, ich fahre durch den Schwarzwald und fahre mal da bei der Familie de la Sue vorbei. Ich hatte da die Originaladresse, die stand ja in dem Brief drin.
Das heißt, du hattest aber, das wollte ich nämlich gerade sagen, also 1998 war so Frühzeit des Internets, aber du hattest diese Adresse rein, nur aus dem Brief und hast gedacht, ich gucke da einfach mal, ob da noch jemand wohnt.
Genau, liegt auf dem Weg und ich fahre da mal vorbei und schau mal, ob es dieses Geschäft in dieser Adresse noch gibt.
Nee.
Und tatsächlich gab es diesen Laden noch, ein kleiner Ein-Mann-Betrieb.
Als richtiges Radiogeschäft oder genau, Fernsehgeschäft?
Ein richtiges Radiogeschäft, also kein Radiosender, wie manche als vermuten, wenn sie das Auto sehen, sondern ein Radiohändler.
Ja.
Macht das. Und ich bin dann in den Lade reingegangen und es war dann ein jüngerer Mann da drin. Ich habe gesagt, dann sind Sie der Herr de Lassus. Und damals, zu dem Zeitpunkt wurde ich dann belehrt, das heißt de la Sue, es ist Französisch. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, haben Sie mal kurz Zeit? Und dann hat er gesagt, ja, was gibt's denn? Er hat gesagt, können Sie mal mit rausgehen? Und dann stand der Bus vor der Tür, er ging mit mir vor die Tür, hat das Fahrzeug gesehen, ist dann sofort wieder in den Lade verschwunden, hat seine Mutter angerufen, die wohnt zwei Häuser neben dran, die ist danach gekommen.
Ja.
Die hat dann fast geweint, die Frau. Also das Fahrzeug gesehen hat. Also sie hätten ja nie gedacht, dass das Auto noch existiert.
Ja, klar.
Und sie ist dann verschwunden, kam dann zwei Minuten später, hat so ein französisches Aperitif dabei gehabt, dann musste man das erstmal begießen, so irgendwas trinken. Und sie verschwand dann wieder und ich habe mich mit dem Sohn dann ein bisschen unterhalten. Also sie hatten verschiedene T1-Busse, das war nicht der erste.
Mhm.
Obwohl es Baujahr 52 ist, also sie hatten noch einen früheren Bus, hat er mir dann erzählt. Und mit diesem früheren Bus, er wusste jetzt nicht, ob es 50 oder 51er war, hat sein Vater damals einen Unfall gehabt. Und dann musste relativ schnell ein Ersatzfahrzeug her. Sie hatten gute Beziehungen zu einem VW-Händler, weil damals okay. Hast du ein Auto nicht gerade innerhalb von einer, zwei Wochen gekriegt.
Ja, klar.
Und dann wurde dieses Ersatzfahrzeug beschafft. Das war dann auch damals gebraucht wahrscheinlich oder hat eine Händlertageszulassung. Und es wurde dann genau gestaltet wie das erste Fahrzeug mit diesen Metallbuchstaben und erhielt auch die gleiche Lackierung.
Jetzt hast du es gerade gesagt, das Besondere wirklich an diesem Auto, diese Buchstaben, dieser Schriftzug auf dem Auto, das sind einzelne Metallbuchstaben, die an dem Auto befestigt sind. Also deswegen, wie Georg schon sagte, dieser 3D-Schriftzug, der ist nicht auflackiert oder was, sondern aufgemalt, sondern der ist angeschraubt. Das sind angeschraubte, einzeln hergestellte Buchstaben. Diese Buchstaben wurden ja auch irgendwie von Hand hergestellt. Ich weiß, dass du nachher noch einen Buchstaben reproduzieren musstest und da war also tatsächlich ein Künstler, ein Schlosser, irgendjemand dran, der hat diese Buchstaben erstmal gebaut und an das Auto an dem Auto angebracht.
Genau, die haben damals einen Klempner beauftragt und der hat diese Buchstaben angefertigt und die sind dann so silberfarbig. Es ist kein Chrom, die sind irgendwie so silberfarbig gedampft worden oder so. Es ist eine ganz dünne Schicht. Also mit Politur könnte man so runterreifen. Ich weiß es nicht genau, was es ist, was der damals da drauf gemacht hat.
Ja. Oh, verrückt.
Es ist kein Lack, es ist kein Chrom, irgendwie.
Ja. Das ist echt verrückt. Also ihr müsst euch das nachher in den Fotos anschauen bei uns auf der auf unserer Instagram-Seite oder Facebook-Seite. Da zeigen wir das dann, wie dieses Auto genau aussieht. Ganz, ganz toll gemacht und auch künstlerisch einfach, muss man sagen. Das ist wirklich ein Kunstwerk.
Die Mutter, die damals dann auch noch gelebt hat, sie verschwand dann auch nochmal und ist dann, also wie gesagt, ich habe mich mit dem Sohn dann unterhalten zeitlang. Dann kam die nach 20 Minuten ungefähr, kam die wieder und hatte tatsächlich die originale Bedienungsanleitung von dem Fahrzeug dabei, von 1952. Also da waren hinten in der Bedienungsanleitung, es sind noch so freie Seiten für Notizen, es sind noch von ihrem Mann so auf Französisch so Klemmebelegungen von irgendwelchen Radios verzeichnet, also ganz witzig. Ich habe jetzt also somit eine Bedienungsanleitung von 1952, die auch damals mit dem Auto ausgeliefert wurde.
Ja, Wahnsinn.
Hatten die noch alte Fotos von damals?
Sie hatten noch alte Fotos, aber nicht von diesem Bus.
Okay.
Also sie hatten danach noch mal einen Samba. Von dem hat sie Bilder gehabt, die hat sie mir aber nicht mitgegeben worden.
Nee.
Aus dem Familienalbum. Ein schönes Prospekt hat sie mir damals noch mitgegeben. Coop-Einrichtungen für den VW-Transporter. Noch nie vorher gesehen und auch nie mehr danach.
Nee. Besteht der Kontakt noch zur Familie? Hast du den aufrechterhalten können, den Kontakt?
Ich habe den Kontakt lange gehabt, ja. Ich habe denen damals auch eine Ausgabe von dem VW Speed geschickt, als das rauskam. Die haben sich sehr gefreut. Die Mutter lebt jetzt schon lange nicht mehr. Der Sohn lebt noch. Also ich war vor ein paar Jahren mit meiner Frau dann auch nochmal dort zu Besuch.
Super.
Aber der hat damals dann schon reduziert auf 2 Tage, glaube ich, die Woche. Jetzt ist der Lade komplett geschlossen.
Mhm. Ja.
Wie war das? War das Auto komplett damals, als du das bekommen hattest? Oder ich meine mich zu erinnern, es hätte irgendwie die Bankkette gefehlt oder so?
Genau. Die Sitze hinten haben gefehlt.
Okay.
Laut der Familie waren sie dabei, als sie das Auto weggegeben haben.
Ja.
Als ich das gekriegt habe, war das nicht mehr dabei.
Weißt du, wann die das verkauft haben?
Nein, weiß ich nicht. Okay. Also ich, auf jeden Fall, der, der mir es verkauft hat, dem haben die das nicht verkauft. Also da muss okay. dann noch mal jemand dazwischen gewesen sein.
Okay.
Ich habe die Bänke auch nach langem Suchen dann ein paar Jahre später dazu bekommen.
Naja.
Weil es ist sehr schwierig, ne? So Bondor-Bänke zu kriegen, das sind ja auch sehr speziell.
Also hatten die das Auto lange, wirklich ewig lange tatsächlich nicht gesehen?
Ja, die hatten es selbst auch lange irgendwo in ihrer Halle stehen.
Naja.
Wie lange das es der Vorbesitzer vor mir hatte, weiß ich nicht.
Naja.
Wie der zu den drei Busse damals kam, ausgerechnet, weiß ich auch nicht.
Naja. Du hast ja im selben Jahr, also auch 95, muss man sich auch mal wieder noch mal vor Augen halten, von welchem Jahr wir sprechen. Da hast du nicht nur den De La Suisse Bus gekauft, der jetzt, ab jetzt glaube ich, den werden jetzt alle De La Suisse Bus nennen und niemand mehr, wird mehr De La Suisse sagen. Da hast du dir ja auch noch eine 56er Drehleiter gekauft, also ein Pritschenbus mit einem Leiteraufbau. Warum schafft man sich sowas an? Also damit kannst du ja nichts machen, nichts. Außer irgendwo hinfahren und die Drehleiter hochfahren und sagen, so, wer Lust hat, kann fotografiert von
oben. Und Kirschen pflücken.
Und Kirschen pflücken, das stimmt.
Genau.
Das sagen und die Amerikaner übrigens. Und die Amerikaner nennen dieses Auto immer Cherry Picker, aber ja, genau. Ist dann so in dem Fall.
Ja, es hat aber auch manchmal zu Dachrinnenreinigungen bei verschiedenen Leuten mit beigetragen. Aber ich habe es einfach gereizt. Ja. Ja, es hat auch schon einer seine Hauswand damit gestrichen mal. Vor viele Jahre. Es hat mich einfach gereizt. Der Bus, der stand dann auf einem Bulli-Kartei-Treffen, weiß ich noch, in der Nähe von Heppenheim. Hat das der Michael Steinke damals mitgebracht. Die hatten das aus irgendeinem Museum, glaube ich, irgendwie bekommen. Und es stand dann zum Verkauf. Ich habe es dann gekauft und in mühevoller Arbeit auch restauriert.
Es war komplett
zerlegt, das Holz ist neu gemacht worden. Also die Leitern waren ja, 2, 3 Sprosse waren rausgebrochen. Das hat mir dann ein Bekannter gemacht, die Holzteile und die Beschläge. Das habe ich dann komplett zerlegt, habe es sandgestrahlt, verzinken lassen, lackiert, alles wieder zusammengebaut mit neuen Stahlseilen. Der Drehkranz sind neue Kugeln reinkommen. Das ist ja, muss man sich vorstellen, so geteiltes, großes Drehteil, zweiteiliges. Und das ist dann eine große, dicke Kugellage mit Kugellagerkugeln auf dem Kranz. Der wird dann zusammengesteckt und dann durch ein Loch nochmal, keine Ahnung, 120 Kugeln durchgedrückt. Und die halten eigentlich den ganzen Kranz zusammen. Also die ganze Leiter hängt an diesen Kugeln.
Ja. Ja.
Wer früher mal einen Fischertechnikbaukasten hatte, der weiß das noch. Super.
Mit dem Auto, das hast du ja auch komplett restauriert, wie du gesagt hast, bist du ja auch richtig viel unterwegs gewesen.
Ich muss mal eine blöde Frage stellen vorher. Wenn du so ein Auto fertig hast, ne, und du fährst mal zum TÜV, prüft der TÜV eigentlich so eine Leiter?
Also das Auto habe ich niemals beim TÜV gehabt.
Ah.
Ich habe das immer nur mit rote Kennzeichen. Damals brauchte man ja auch kein TÜV für rote Kennzeichen.
Ja, ja.
Beziehungsweise mit Händlerkennzeichen bewegt. Und aber ich glaube, den TÜV hätte es die leider nicht interessiert. Das ist eigentlich eher berufsgenossenschaftliche Sache.
Ja, stimmt, okay. Klar.
Der TÜV interessiert wahrscheinlich nicht, was du auf deinem Auto hin und drauf transportieren tust, vermute ich. Ich habe es nie getestet. Aber es hätte wahrscheinlich die Leiter an sich berufsgenossenschaftlich hätte sie keine Abnahme gekriegt. Ich habe dann damals, die war ja von Meier in Hagen, die Drehleiter. Ich habe da Kontakt gehabt zu einem Mann in der Firma und der hat mir damals auch gesagt.
Also auch das muss ich mir vorstellen, aber gut. Ja.
Der Leiterpark wäre nur abzunehmen, wenn man den doppelt baut. Aus dem gleichen Baum muss das alles gemacht sein. Ne?
Als Referenz? Oder,
als Referenz wird ein Leiterpark dann gebrochen, belastet, bis er bricht.
Und
das ist dann die Referenz für den zweiten.
Wahnsinn.
Sich zur Belastung.
Ist ja Wahnsinn.
Das ist schon das Holztesten. Ne?
Also ja. Das ist ja irre, das kenne ich nur so aus dem Lebensmittelbereich kenne ich das. Also wenn jemand Bier braut zum Beispiel, weiß ich, dann muss er von Abfüllung was einlagern. Das wird tatsächlich aufgehoben immer. Als Referenz, damit man weiß, das war damals okay, die Charge. Aber Holz, das ist ja abgefahren. Ja, dann kannst du mal sehen.
Und mit dem Auto warst du viel unterwegs. Bad Camberg.
Mit dem Auto, ja, genau. Das erste Treffer, was ich war dann Bad Camberg. Da war es eigentlich auch gerade so eine Woche fertig, gerade so zum Treffen gereicht. Ich habe das dann aber mit dem Trailer hingefahren, dann fahre ich ja alles auf eigener Achse. Und das habe ich damals mit dem Trailer hingefahren.
Bad Comeback 1995.
Also das erste Bad Comeback-Treffen, was ich selbst war.
Ja.
Es war schon halt, es war ein Hingucker, ne? Wer restauriert schon sowas Unnötiges?
Richtig.
Und fährt damit in der Gegend rum. Das hat auch, das kann man auch vorab gleich sagen, das hat den Herr Heinz Willi Lodermann damals so begeistert, dass er mir dann ein paar Jahre später seine 54er Britsche verkauft hat.
Okay, also ganz kurz, Heinz-Willi Lottermann, wer es nicht weiß, das ist der Initiator des Veteranentreffens in Bad Camberg, 1979 das erste Mal ausgerichtet, also 1979, nochmal, überlegt mal, wie alt bzw. jung die Autos waren und trotzdem gab es da jemand, der hat gesagt, doch, für die Autos machen wir was, da machen wir für die Brezelkäfer und für die frühen Busse und Ovalis, glaube ich, waren auch schon zugelassen, hat er das erste Treffen gemacht, genau. Helge, du wolltest was
sagen? Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Heinz-Willi Lottermann, ich wollte genau das Gleiche erzählen. 1995 war auch mein erstes Bad Camberg-Treffen und ich glaube sogar, ich habe noch Fotos von deinem Auto. Das fällt mir jetzt eigentlich erst ein. Müsste ich eigentlich noch haben.
Ja, da war das ja noch in diesem Schulhof. Also nicht auf dieser Wiese vorne.
Genau, vom, ja.
Ja.
Diese 54er Pritscher, ist die unrestauriert gewesen?
Ja.
Und das Auto hast du 2020 dann bei 70 Jahre VW-Bus in der Sonderausstellung gehabt in Wolfsburg, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, alles klar.
Ich glaube, es war das einzigste unrestaurierte Fahrzeug in dieser ganzen Sonderausstellung.
Hast du das Auto heute noch?
Das habe ich noch, ja.
Wow. Wahnsinn. Aber auch da jetzt wieder, ne? Denk mal kurz drüber nach. Eine 54er Pritsche. Ein Pritschenwagen ist eigentlich ein Auto, das wird verbraucht. Denn das kauft sich jemand, ein Handwerker, der fährt damit ein paar Jahre, wirklich nur ein paar Jahre meistens, und dann ist so ein Auto verbraucht, dann wird es weggeschmissen. Ne? Aber dass die Pritsche so lange überlebt, in unrestauriertem Zustand, das ist ja,
ja, wenn es einfach so toll. Bondot treffend, Bondot Gathering fährst, dann stehen da bei, was waren die letzte, 120 Bondos auf dem Treffer, da stehen dann 3 Pritsche, aber 20 Sambas.
Ja, 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 ja. Ist auch klar, warum. Wie gesagt, ein Samba-Bus ist ja was Besonderes, in Anführungszeichen, wurde eher aufgehoben als so ein Ole Pritsche, ne? Das ist so.
Ja, aber von der, ich meine jetzt von der Rarität her, von der Seltenheit, ist ja halt klar. Die Pritsche mit Abstand das
Seltenste. Ja, natürlich, klar.
Ja.
Das wollte ich auch dir sagen.
Nicht na, gleich klar. Ab 50. Pritsche gab es ja erst später.
Ja.
Aber auch da sind wir natürlich wieder bei genau demselben Thema wie bei der Drehleiter. Was machst du denn mit so einer Pritsche? Also wenn du die restaurierst, mir fällt da Michael Bergs Siegellack-rote Pritsche ein. Ein tolles Auto mit Sprintstars und mit zeitgenössisch frisiertem Motor, mit Spiegel und Plane, alles dran. Aber da kannst du, da transportierst du ja nichts mehr drauf, wenn du den Ladeboden da restauriert hast. Und ich ziehe echt immer den Hut vor Leuten, die solche in Anführungsstrichen unpraktischen Autos restaurieren oder überhaupt behalten, weil das ist ja auch, braucht ja Platz.
Ja, ich habe die Drehleiter, die hatte ich ja 30 Jahre jetzt exakt. Ja. Und die ersten 10 Jahre habe ich sie auf Treffen gefahren, bewegt. Also ich war auch in England, britisches Volkswagen-Festival damit.
Ja.
Ewig weit, ewig lange Fahrt. Ich war Großglockner, Treffen war ich damit. Da war natürlich das Problem, wo übernachtet man dann?
Ne? Ja, genau.
Ich schlief dann mit dem Schlafsack auf der Pritsche hinten drauf. Und das war, ich weiß gar nicht, in welchem Monat das Treffen war. Auf jeden Fall, es war so kalt. Es war so extrem kalt. Ich habe mir dann, da gab es ein Lagerfeuer, ich habe mir dann zwei so Bierbrauerei, Garnitur, Bänke zusammengestellt, habe mich dann ans Feuer gelegt mit dem Schlafsack. Bin alle Stunde wach geworden, weil das so kalt war. Hab dann als ein Stück Holz nachgelegt, mich wieder in den Schlafsack da verkrümelt und so die Nacht da irgendwie durchgestanden. Den Schlafsack konntest du echt morgens hochkant an den Bus stellen. Der war einfach komplett eingefroren.
Ja, das ist so viel zur Praktikabilität von so einer Drehleiter. Das ist halt irgendwie, ja,
hast du nicht. Ist halt eine absolute Show, ne? Aber wie du gesagt hast schon, du kannst das Ding hochkurbeln, da kannst du hochgehen. Heute sind es Drohnebilder, damals waren es Drehleiterbilder von oben.
Ja, ja. Ja.
Also die frühe Bad Comeback-Bilder. Ich war dann auch die nachfolgenden Jahre immer mit der Drehleiter in Bad Camberg.
Ja.
Und viele Bilder, die es von dem Treffer von Ober gibt, sind von dieser Drehleiter
gemacht. Ja, klar. Das kennt man, ganz genau.
Und man kennt da standen als Schlange Und im Auto standen die ganze Tag Schlange für Leute.
Ich kann sagen, man kennt auch die Leute, genau, man kennt auch die Leute, die so von oben runter winken und so. Und
genau, manche nur halb hoch, die sich nicht getraut haben,
genau, ganz hoch. Mich hättest du da niemals raufgekriegt auf das Ding. Keine Chance.
Was mich interessiert, du bist ja auch mit dem Auto zum Beispiel nach England gefahren. Du sagst ja, du fährst auf Achse überall hin. Ja. Fährst du dann solche Strecken über Land oder fährst du dann auch mal auf die Autobahn?
Nee, ich fahre auch Autobahn.
Okay.
Es ist zwar nicht so lustig mit den LKWs, aber bei großer Strecke, wenn man dann auch mal vorwärts kommen muss, und dann fahre ich auch mal ein Stück mit zwischendrin Autobahn.
Hut ab. Muss ich echt sagen.
Ja,
das, wie gesagt, 10 Jahre habe ich es bewegt. Dann stand es 10 Jahre in Speyer im Technikmuseum als Leihgabe. Mhm. Und dann, es war ja Pfalzwerke Auto. Das ist dieser Stromversorger hier in der Pfalz bei uns in der Gegend. Und die hatten dann ein Jubiläum. Dann habe ich es aus dem Museum geholt. Dann stand es in Kaiserslautern, hatten die ein riesen Fest auf dem Betzenberg. Da stand es dann als Leihgabe. Das hatte dann Pfalzwerke-Beschriftung auch seitlich drauf. Und dann hatte ich es 10 Jahre dann bei mir jetzt stehe hier in der Halle und habe es dann verkauft. Nach 30 Jahren.
Weil du Platz brauchtest.
Weil ich Platz haben wollte, ja.
Was du zu der Zeit auch gekauft hast, da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen. Du hast 1994 einen 64er Samba gekauft.
Ja.
Das Auto, das nehmen wir jetzt gleich schon mal vorweg, ist dieses Jahr fertig geworden.
Ja. Genau, nach 30 Jahren.
30 Jahre.
Erzähl mal, warum. Also, ich hätte ja jetzt gedacht, du hättest dir einen Bahndor-Samba geholt oder sowas. Umso früher, umso besser. Warum 64er und warum hat es so lange gedauert?
Ja, also vorweg, ich habe ja sehr, sehr viele Busse gehabt, T1 und T2. Es war aber der einzigste Samba, den ich hatte, war dieser 64. Also ich habe nie einen Samba gehabt und ausgeschlachtet oder so. Es war auch irgendwie so ein Bandor-Samba damals schon ziemlich selten.
Ja.
Es gab, wie gesagt, kein Internet. Also man hätte es gar nicht erfahren, wenn irgendwo in Österreich irgendwo sowas stand. Also ohne Mundpropaganda oder Zeitschrift. Es war einfach nicht so einfach wie heute, an so ein Auto zu kommen. Obwohl die ja verbrauchsmäßig ja noch irgendwo rumstanden. Ich hatte von Schrottplätzen überall so Autos mal bekommen, aber auch nur, wie gesagt, über Mundpropaganda. Der eine sagt es dem anderen, der sagt es dem und der sagt es dann mir. Und dann habe ich das Auto damals gekauft beim VW-Händler in Speyer. Auch wieder über Mundpropaganda. Der stand bei ihm in dieser Verkaufshalle, die abgerissen werden sollte. Und da war ja damals dieser bei VW diese Linie, wo alle VW-Händler die gleiche Halle da bauen mussten.
Ja,
die haben dann irgendwann angefangen, alle die gleiche Optik. Und in diesem Zuge musste bei ihm da auch das alles abgerissen werden. Und das stand da drin und er wollte es dann weghaben, weil er gedacht hat, er macht das eh nie mehr. Dann habe ich das geholt. Ich habe es dann auch irgendwann angefangen zu zerlegen. Habe angefangen auch dann wie bei meinem 65er Kombi Bleche fertige und einschweiße. Aber dann kam auch die Zeit, da gab es dann schon die erste Bleche aus Brasilien. Zum Beispiel über den Bernhard Führer.
Das wollte ich gerade sagen, das war Bernhard Führer damals, der die Bleche aus Brasilien geholt hat. Ich muss doch gerade daran denken, Bando Samba, also ich habe bei Dieter Schmidt-Lohns damals da gearbeitet und auch der hatte einen. Ich weiß gar nicht, ob der noch hatte. Ich glaube, den hat er sogar noch, da bin ich mir gar nicht sicher. Und genau, der Bernhard Führer war damals derjenige, der diese Brasil-Bus-Bleche rübergeholt hat, die man dann für den T1 gut verwenden konnte bei uns hier. Und das waren die ersten Bleche, die es überhaupt mal so gab in richtiger Qualität, also nicht in TÜV-Zusammenschweißqualität, sondern also eine Reparaturqualität, sondern eine richtige Restaurationsqualität, genau. Und daran erinnere ich mich noch gut an die Zeit, ja.
Genau, da gab es dann zum Beispiel die komplette Seitewand links, als komplettes Teil. Man musste also nicht ohne mit Schwiller ansetzen und Spachteln und Verzinnen anfangen, sondern konnte einfach die ganze Seitewand ersetzen.
Genau.
Es gab Fronte vorne.
Genau, mit geprägten VW-Zeichen, also ein eingeprägtes VW-Zeichen. Das war nur bei den T2s nachher. Bei den T1 war das gar nicht.
Wobei die Front noch an dem Samba original ist. Also
es
ist eigentlich viel ersetzt, aber die Front ist noch original. Und ich habe dann halt angefangen auch Blechteile zu sammeln, gute Türe, gute Klapptüre, gute Fronttüre. Und Es gab natürlich nur ein paar Blechteile und schon Schiff hat er nicht alles aus Brasilien bekommen. Und ich habe danach immer jahrelang gesammelt, Federama von Ausschlachtungen, immer die beste Sache zurückgelegt für den Samba, Innenausstattungsteile gesucht, weil da ist ja gar nichts zu kriegen.
Das wollte ich auch gerade sagen, Innenausstattungsteile gab es zum Beispiel damals gar nicht. Also gab es einfach nicht.
Nix. Das konnte man nur, also TMI, da hat man ja noch nicht daran gedacht und sowas. Ja. Man konnte nur Originalteile sammeln. Ich habe von der hintere große Seitenverkleidung zum Beispiel das Kunstleder abgelöst, um mir dann Frontverkleidungen, Türverkleidungen zu machen aus diesem gittergrauen Material.
Ja.
Und habe dann ewig gesammelt und dann wurde das Auto aber irgendwann in die Ecke gestellt, weil dann auf andere Projekte dazwischen kamen.
Ja.
Und vor ein paar Jahren hat hier bei uns im Ort so ein junger Karosseriebauer sein Geschäft angefangen, der sehr fit ist und gerne Oldtimer macht. Ist ja nicht normal bei Karosseriebauer, die machen ja alle lieber Unfallwege als Oldtimer. Ja, klar. Und den habe ich gefragt, der hat mir dann das Auto jetzt karosseriemäßig fertig gemacht. Es ist auch komplett KTL beschichtet, also getaucht.
Mhm.
Wow. Ja, und dann wurde es lackiert, war auch ein langer Weg, bis das lackiert war.
Ja, du hast es ja aber auch richtig, also das werden wir euch auch noch zeigen, da steht das Auto relativ nackt da und hat aber die ganzen Stoßstangen und die Zierleisten dran montiert und so. Also so, wie man es eigentlich macht, bevor das irgendwie lackiert wird, wird erstmal alles Probe zusammengebaut, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten einfach. Also du warst da ja sehr, sehr penibel mit dem Auto.
Gut, das hat auch hauptsächlich dann der Karosseriebauer gemacht.
Ja.
Da ist alles verzinnt, also da ist ganz wenig Spachtel dran, zum Glück. Das war ein großer Fehler damals an meinem ersten Bus, da war halt viel mehr gespachtelt, was mich richtig gestört hatte. Was zum Teil auch dann mal gerissen ist und so. Und dann war es noch eine Zeit lang bei einem Sattler, der hat mir den Himmel dann eingebaut. Und jetzt ist es, nachdem es fast auf dem Monat genau 50 Jahre abgemeldet war, ist es jetzt wieder zugelassen.
Welche Farbe? Farben?
Die Original-Auslieferungsfarbe, Siegellackrot-Beige-Grau.
Schön. Cool. Das war dein letztes großes Busprojekt. Wir wollen aber noch ein bisschen, das haben wir ja schon am Anfang gesagt, auch über andere Autos sprechen. Käfer war ja bei dir nie so groß am Start, bis auf den Anfang. Du hast 2016 ein Puma Cabriolet gekauft. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Puma Achse zum Beispiel. Das ist ein 73er, das erste Serie. Wie bist du denn an das Puma Cabrio gelaufen?
Ja, der Gedanke war von meiner Frau auch, dass wir uns vielleicht mal ein Cabrio kaufen könnten oder sollten. Und dann kam die Idee auf, was wollen wir nehmen? Also in die Auswahl kam entweder dann ein Karmann.
Mhm. Klar.
Aber da habe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle nichts Schönes gefunden, was bezahlbar war. Käfer wollte ich nicht unbedingt haben. Und dann haben wir dieses Puma Cabrio gefunden. Das stand dann in Mainz zum Verkauf.
Mhm.
Ist eine ganz, ganz eigentlich seltene Ausführung. Von diesem Cabrio gab es ja nicht so viel. Ich glaube, irgendwas um die 83 Stück oder so von der frühen Serie. Die Pumas unterscheiden sich ja von der Karosserieform nochmal. Ne? Da gibt es ja diese mit diesem Hüftschwung nach oben, mit diesem kleinen Rückleuchte, so wie wir es haben. Und der spätere, der hat ja die Rückleuchte vom T2-Bus quer sitzen.
Genau.
Und das ist die frühe Form. Der hat auch noch diese Scheinwerferabdeckung vorne. Sieht so aus wie so ein bisschen Jaguar E-Type.
Ja, oder Ferrari auch.
Ferrari, genau.
Ja, und das Auto war in gutem Zustand oder musstest du da was machen?
Nee, das Auto war gut. Das hat TÜV neu. War komplett fahrbereit, fertig.
Und ist alles serienmäßig, nichts verändert?
Genau. Original den Puma-Felge drauf und Motor ist Zweifelgaser mit diesen brasilianischen Zweifelgasern da. Supersprint aus Puffanlage dran.
Yeah.
Laut Papier hat er, glaube ich, 78 PS. Hört sich nicht viel an, ist aber für ein Auto, was fast nichts wiegt, durch das ja ganz aus Kunststoff ist, relativ gut motorisiert. Der ist ja verkürzt, also das Chassis, was drunter ist, ist ja ein Carmangia, verkürztes Carmangia-Chassis, wie beim Buggy. Und da sitzt dann diese Kunststoffkarosserie drauf.
Und sieht toll aus.
Also ja, die sehen nicht nur toll aus, Georg. Die Firma Puma ist eine eigene Automarke. Das sind ganz eigene Fahrzeuge. Und zwar wurden die mal für jemanden erfunden und ausgedacht von Herrn Malzoni. Das war ein Rennfahrer aus ja. Sao Paulo. Und dieser Rennfahrer hat auf DKW-Basis eigene Rennwagen gebaut. Also mit Zweitaktmotor, Frontantrieb und so weiter. Ja. Und als DKW pleite gegangen ist, hat er sich überlegt, ich nehme jetzt VW. Lag auch nahe, weil VW ja in Brasilien schon ansässig war. Und DKW und VW und so weiter, klar. Und und so hat er eben halt tatsächlich komplette, und das finde ich sehr ungewöhnlich, komplette VW-Fahrgestelle bekommen vom Carmangia, also mit den breiten Bodenplatten. Und so konnte er sich eben halt ein komplett neues Auto aufbauen mit einer GFK-Karosserie, dass jemand auf einer Carmangia-Bodenplatte sitzt. Und deswegen muss man wirklich sagen, das Ganze ist eine Automarke, das ist eine richtige Automarke, das ist kein Kit-Car, ganz genau. Genau. Ne? Er hat eigene Felgen, er hat die Motoren leistungsgesteigert mit zwei Vergasern, er hat eine komplette Modellpflege gemacht bei diesen Autos. Es gibt über 20 verschiedene Puma-Modelle, wenn man so will, wie gesagt, mit den Coupés, mit den Cabriolets. Und das ist schon eine ganz spannende Geschichte und es sind witzige Sachen drin. Also so für die Nerds unter euch, wenn man jetzt sagt, oh, kann man Gear-Fahrgestell und der Puma wurde bis 1980 gebaut, wie soll das denn gehen? Tja, die waren ganz pfiffig, nämlich als der Carmangia ausgelaufen ist, 1974, wurde auf das VW Brasilia Fahrgestell zurückgegriffen. Also es sind, also wie gesagt, eine Menge witzige Geschichten drin und deswegen muss man dieses Thema Puma echt nochmal speziell behandeln, Georg. Ja. Da müssen wir nochmal was machen.
Da holen wir uns auch mal einen Spezialisten in den Podcast.
Unbedingt.
Richtig spannend wird 2021. Da bist du an ein Auto dran gekommen, das so einmalig ist. Erzähl uns doch mal die Geschichte dahinter.
Das war eigentlich, ich habe es nicht gesucht, ich habe es zufällig gefunden. Über Kleinanzeige war das inseriert. Und die Anzeige war eigentlich so schlecht, muss ich sagen, von den Bildern her. Deswegen wahrscheinlich haben es wenig Leute gefunden und wenig Leute sich dafür interessiert. Aber ich fand allein schon der Text interessant und das, was man gesehen hat, das stand auf der Hebebühne oft bei den Bildern, aber halt sehr unscharf und so dunkel. Und es stand nicht so weit weg von mir. Und dann habe ich zu einem befreundeten Karosseriebauer, der den Bus gemacht hat, gesagt, da könnte man doch mal hinfahren.
Uli, was stand denn im Text? Also was, wo war der Hinweis, dass du gesagt hast, da habe ich Interesse?
Es stand dabei, selbstgebaute Karosserie einer Meisterschule aus Offenburg im Schwarzwald.
Mhm. Auf VW-Chassis.
Auf VW-Bodengrube, genau.
Oh. Ja.
Und stand eigentlich gar nicht dabei. Es hat mich dann interessiert, weil man hat halt die Karosserieform, hat man so ein bisschen erkannt, dass es so eine Art Coupé ist. Und ich bin dann, wie gesagt, mit dem Karosseriebau Kollege hingefahren, der den Samba gemacht hat. Ich habe gesagt, das wäre doch mal was Interessantes aus der Karosseriebaumeisterschule, selbstgebautes Fahrzeug. Ich wusste damals schon, dass zum Beispiel Kaiserslautern wurden viele Fahrzeuge gebaut. Ja. Das sind ja über 100 Autos, glaube ich, gebaut worden von den Meisterschülern damals.
Tauchen immer mal auf und kennt man vielleicht.
Das ist dieser gelbe Porsche-artige Sportwache, sehr bekannt. Ne?
Genau, mit dem Ernst Bernstein eine Zeit lang immer mal wieder irgendwo aufgetaucht ist. Ja.
Wir sind dann hingefahren und es war dann tatsächlich ein Auto, was komplett selbst gebaut ist. Also es steht auf einer Käferbodenplatte. Mhm. Das Unterteil, was mit der Bodenplatte verschraubt ist, sind auch noch die Käferfragmente. Also ich sag mal, man kann natürlich den Heizkanaltunnel noch erkennen.
Ja.
Der wurde dann verbreitert. Und es wurde dann vermutlich aus verschiedenen Fahrzeugen, die damals auf dem Schrottplatz standen, aber aktuell waren noch Unfallfahrzeuge, Front- und Heckteile und Seitenteile rausgeschnitten und dieses Fahrzeug gebaut. Also es ist zum Beispiel, das Heck ist umgebautes Teil eines Glas 1700 GT.
Mhm.
so wie das Dach, also die Scheibe passen von diesem Glas. Ja. Die Türe sind teilweise so Alpha-Bertone. Die Türgriffe sind von dem Alpha. Die Kotflügel vorne sind vermutlich Opel-Teile. Mhm. Die Scheinwerfer von der Front vorne.
Die sind definitiv Opel.
Ja, wahrscheinlich Opel-Kapitän genau. Auch. Ja. Die Hauptpfanne und die Heckklappe, die sind größtenteils selbst gemacht. Mhm. Hine haben sie dann, weil ja dieser Glas ein Fronttriebler ist, haben sie dann von einem Karmann Gear, haben sie die Lüftungsschlitze hinten in den Motordeckel da angesetzt. Ja. Und es ist halt, man sieht von unten, wenn man guckt, riesenlange Schweißnähte. Mhm. Aber von oben sieht man halt gar nichts. Es ist komplett alles verzinnt. Ist so silbernig lackiert. So silberfarbig.
Man muss vielleicht ganz kurz mal sagen, Glas, das wer es nicht weiß, manche Leute denken, ist vielleicht Glas, was ist denn Glas? Glasscheibe? Das ist die Firma Glas, Hans Glas, Automobilbau. Die haben eigene Autos gebaut. Auf BMW-Basis war das, glaube ich, immer, ne?
Ja, BMW hat Glas auf jeden Fall aufgekauft.
Ich meine, das waren komplett eigene Konstruktionen. Später hat BMW das aufgekauft und dann gab es diesen BMW Glas.
Also den Glas 1700, 1800 GT, den gab es später eben auch als kleinen BMW. Die Modelle wurden dann alle gerebrandet und haben BMW Badge bekommen, genau. Ja.
Genau, der Glas hat zum Beispiel zwei getrennte Rücklichter gehabt, also Blinker und Rücklicht getrennt. Und der Glas hat dann von dem 02er BMW zum Beispiel diese runde Rücklichter, wo der Blinker in der Mitte sitzt. Wenn man da mal die Autos von hinten sich anguckt, also sieht man schon den Unterschied zwischen dem originale Glas und dem BMW Glas.
Ja.
War das zusammengebaut, das Auto, als du es gesehen hattest?
Die Karosserie, die lag nur auf dem Chassis auf. Also es war noch getrennt.
Also das heißt, das war auch noch nie fertig zusammengebaut?
Ja, das ist die Frage, ne? Ob das schon mal gefahren ist. Also die Bodegruppe war von dem Vorbesitzer dann komplett schon restauriert, komplett fertig, so rollfähig. Aber die Karosserie war noch nicht ganz fertig. Aber ich musste eigentlich fast nichts dran schweißen. Also das Auto, wenn es mal auf der Straße war, dann hat es nicht viel Regen oder Salz gesehen.
Ja. Gibt es da einen Brief dazu zu der Bodengruppe, also dass man das zulassen kann?
Ja, es gibt nur einen Brief zu der Bodengruppe, genau. Okay. Aber das steht als Hersteller nur VW drin. Also.
Und was befindet sich vorne unter der Haube? Ein riesiger Kofferraum oder was ist da zu sehen?
Ja, wenn man die Haube vorne öffnet, dann sieht man das originale Unterteil vom Käfer inklusive Tank. Also der Tank ist noch der vom Käfer. Mhm. Aber wenn es dann seitlich an die Kotflügel geht, das ist dann schon wieder komplett selbst gebaut.
Okay.
Ja. Und hat vorne dann das Reserverad steht vorne vor dem Tank, wie beim Käfer.
Ja.
Aber der Raum ist so groß, sieht fast aus, da könntest du zwei Reserveräder hintereinander reinstellen, so groß ist das.
Geil.
Du würdest den Deckel aber nicht zukriegen, weil sie zu senkrecht nach oben stehen. Also es passt nur ein Rad rein, aber es ist riesengroß, der Raum vorne.
Wie ist das mit dem, also du hast die Karosserie so gelassen, wie sie ist in der silbernen Farbe, dass dieses schwarze Dach, ist das ein Vinyldach oder ist das lackiert?
Nee, es ist lackiert.
Okay.
Das ist so ein Strukturlack und dann schwarz lackiert.
Okay. Und was hast du damit vor? Das willst du wahrscheinlich TÜV'en und zulassen,
oder?
Ich
will das TÜV'en, ja. Wenn möglich dieses Jahr noch.
Hast du da jemanden, der dir das...
Ja, ich war schon mal beim TÜV damit, aber die waren jetzt nicht so begeistert davon. Also nicht von dem Fahrzeug, sondern von der Arbeit, die sie damit haben. Also anscheinend ist das viel Arbeit, so ein Fahrzeug abzunehmen. Und habe jetzt aber jemand gefunden, zu dem ich das Auto hinbringen kann und der wird es auf jeden Fall machen.
Okay, da bist du ja echt gut beschäftigt. Gut beschäftigt ist auch unser Stichwort für das Projekt, das du jetzt gerade angegangen hast oder bist. Du hast dir einen Krankenwagen Westfalia Prototyp gekauft. Erzähl mal, was es damit auf sich hat. Das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts.
Ja, ich wollte eigentlich immer ein T1 wohnmobilmäßig was haben, was ein bisschen mehr Platz hat als der originale Bus, weil wenn du zu zweit wegfährst, und das Wetter ist nicht so toll, ist es im T1, macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Genau das hat am Wochenende ein Freund von mir erzählt. Mit dem T2 fahren ist ganz, ganz toll zu zweit, geht wunderbar. Außer wenn es regnet, dann hast du echt wenig Auslauf in so einem T1-Bus. Da sitzt du den ganzen Tag auf dem Sofa.
Ja, genau, da ist der T1 noch schlimmer als der T2,
ja, das stimmt.
Noch ein bisschen kleiner ist.
Genau.
Ich habe dann auch irgendwann mir diesen T2 Adventure gekauft, weil der mehr Platz hat. Er hat ja so ein Kunststoffhochdach, wie man das kennt. Hat einen Mitteldurchgang, das macht das Ganze auch wohnlicher. Und aber die Steigerung wäre halt ein T1 gewesen mit dem Platz von diesem Adventure oder noch mehr. Und das fand ich dann in diesem von dir gerade besagten oder beschriebene Westfalia Krankenwagen-Prototyp. Und zwar hat da Westfalia damals den Auftrag bekommen, ein größerer Krankenwagen als der serienmäßige VW-Krankenwagen zu bauen. Und dann haben die von einem Kastenwagen die Front genommen und den Rahmen, also der Rahmen ist unoriginal bis auf die Seite, und die Radkäste und haben da eine Kabine draufgebaut, also ein Kasten. Wenn man es von außen sieht, sieht man, das ist typische Westfalia-Wellblech, wie die frühe Westfalia-Wohnwagen sieht es aus. Und da ist ein kompletter Kasten, hochdachmäßig, draufgesetzt auf das Kastenwagen-Chassis und hat zwei Klapptüren bis nach oben. Also man kann da aufrecht reingehen. Er hat hinten keine Heckklappe, sondern zwei Hecktüren, die auch relativ hoch sind.
Ist das was Ähnliches wie das Klinomobil, was es später auch gab?
Ja, der Klinomobil war ja ein serienmäßiger Hochdach-VW-Bus.
Ja, ja, stimmt, aber ich erinnere mich, also ich weiß nicht genau, was du meinst. Dieses Auto mit diesem Wellblechaufbau sehe ich genau vor mir.
Ja,
auch so ein Auto, die hatte die mit Lorenz mal früher.
Genau, das ist es.
Das hast du, das ist deins. Ja,
genau,
das ist es. Das ist ja super, weil das Auto kenne ich seit 95 oder so.
Ja,
das ist super.
Da gab es ja nur drei Stück. Also ein früher Prototyp, dann noch zwei Prototype wie das, was ich habe. Und das war früher Schmidt-Lorenz.
Das ist ja super.
Dann kam das zu Mario Steinhauser, der damals da Typ 3 anscheinend gekauft hat bei
Schmidt-Lorenz.
Und hat diesen Bus da mitgenommen.
Okay.
Und von Mario kam es dann zu BBT Bob und ich habe es bei Bob dann gekauft.
Die Welt ist klein.
Ja.
Die Welt ist klein, ja.
Aber es war mal orange, das Auto, und deswegen.
Ja.
Wahrscheinlich kennst du es, Helge, in orange.
Ja, ich kenn's in orange, ich kenn's in geprimert, ich kenn's denn, wie es zum ersten Mal in den cremefarbenen Kräusellack lackiert worden ist. Ja.
Ja. Okay, das heißt, das Ding hat ja schon lange nichts mehr vom originalen Krankenwagen-Prototyp. Also deswegen auch keine Bauchschmerzen, es zum Wohnmobil umzubauen, oder?
Nee, also angeblich, es wurde ja von Klinomobil gebaut, ausgebaut. Mhm. Also der Ausbau stammte von Klinomobil, wurde anscheinend dann wieder nach der Testphase zurückgebaut und ging dann nach Bielefeld zu den Stadtwerken, wo es die letzte Zulassung hatte. Deswegen war es auch in diesem Kommunal-Orange lackiert.
Ja.
Und also es war dann damals schon nie mehr als Krankenwagen ausgebaut.
Ja. Ja, okay.
Deswegen, ja. Also es ist eigentlich unmöglich, das in Original zu machen.
Ja.
Also selbst wenn man eine originale VW-Bus-Krankenwagen-Ausstattung bekommen würde, die würde gar nicht dort reinpassen.
Ja,
klar. Super.
Das finde ich eh cool. Also das ist auch so, dadurch, dass das Auto jetzt nicht, du bist ja schon sehr, was deine Projekte angeht, du bist schon sehr Original-Fan. Was ich aber so cool finde, du hängst so mit Leuten rum wie Viktor Riesling von der Hot Air Coolbox, genau so heißt das, aus Pirmasens, der ja jetzt nicht gerade bekannt ist für originale Fahrzeuge. Und das finde ich so cool an dir, dass du so keine du hast da keine Vorurteile gegenüber Leuten, die tiefer gelegte oder getunte Autos haben, was ja manchmal schon so ist mit so, also Entschuldigung, wenn ich das, ja, ist wahrscheinlich auf beiden Seiten, sowohl bei den Originalos als auch bei denen, die umbauen, dass man da so Vorbehalte hat den anderen gegenüber. Und ich finde das cool, dass du so offen bist und jetzt tatsächlich auch ein nicht originales Fahrzeug baust.
Ja, ja. Das wird aber nicht tiefer gelegt.
Ja, das ist schon klar. Das wird,
es
ja
auch wird aber höher machen. Gelegt. Also es hat jetzt schon, es ist schon höher gelegt eigentlich.
Ja. Okay.
Also ich habe mir eine Höherlegungsachse gebaut. Mhm. Also eine Rosterplatte für nach oben zu drehen, nicht nach unten. Es ist jetzt auch schon eine Zahnstangenlenkung drin.
Mhm.
Es ist auch schon CSP-Scheibebremse dran.
Mhm.
Hinten sind jetzt auch schon Schräglenker drin.
Okay.
Weil Höherlegung, Pendelachse ist ja eigentlich, geht ja gar nicht.
Das heißt, du machst komplett den Offroad-Trend mit, ne? Genau. Offroad ist ja momentan irgendwie so ein Ding. So, irgendwie viele wollen, ich denke da gerade an Florian Rausch, der ja mit seinem Bus auch Offroad fahren will oder eben halt auf unbefestigten Straßen reisen möchte, so rum, sag ich mal. Ja.
Ja, der hat sich auch eine Seilwinde vorne reingebaut, das wäre auch noch was.
Ja, hat auch was. Hat ein Freund von mir auch.
Ja.
Das ist eine gute Sache. Also Freunde von mir sind auch gerade unterwegs mit luftgekühlten VWs in den Alpen und die haben dann eine Menge Spaß, ja.
Ja, es soll so schon entsprechendes Reisemobil geben, mit dem man auch wirklich gut unterwegs ist. Kommt Limbach-Motor rein.
Ja, auch super.
Ich habe jetzt vom T2 einen Tank reingemacht. Also der passt ja wirklich saugend in den, in den Tankraum vom T1. Da das Fahrzeug ja sowieso verbreitert wurde, hat man auch kein Problem mit dem Tankstütze, weil die hatten an diesem Originaltank auch den Tankstütze abgeschnitten und haben das verlängert.
Okay.
Also ein Stück Schlauch dazwischen gesetzt und das ist ja das, was beim T2 eigentlich schon serienmäßig so ist, ne? Tankstütze mit dem Schlauch angeschlossen.
Klar.
Und dann habe ich da ein bisschen mehr Benzinvolumen. Kann kein Schade sein. Bin ja schon öfters als mal stehen geblieben, mit, wo ich gedacht habe, das reicht noch für Heil. Nein, auf die letzten 10 Kilometer musste noch der Reservekanister reingekippt werden.
Sei froh, dass du ihn dabei hast.
Ja, genau. Das der ist immer dabei.
Ja, habe ich auch mal gemacht. Ich bin mit Käfer immer, also als ich Käfer noch im Alltag gefahren bin, habe ich immer einen Reservekanister dabei. Immer. Ja.
Hast du irgendwie einen Plan, wann das fertig sein soll?
Optimal wäre nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil der Innenausbau wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich möchte das schon sehr wohnlich haben.
Naja.
Ich benutze da also, es gibt so ein schnell wachsendes, ganz leichtes Troberholz, heißt Polonia.
Mhm.
Und aus dem habe ich auch schon die Möbel für den Adventure gebaut. Und mit dem will ich auch den Ausbau von diesem X-Krankenwagen machen.
Okay.
Oh, super. Super, ja, zeigst du davon schon Fotos? Magst du dir schon zeigen, den Wagen? Sehen wir davon noch was?
Klar, kein Problem.
Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
Ja gut, so wie er jetzt halt aussieht.
Ja, das ist klar. Das
wird noch ein bisschen dauern, ja.
Da sind wir aber schon mal gespannt aufs fertige Produkt dann.
Uli, sag mal, neben großen VW-Bussen im 1:1-Maßstab, sammelst du auch noch kleine VW-Busse?
Ja, tatsächlich hatte ich meinen ersten VW-Bus-Modellbus schon bevor ich meinen 1:1 VW-Bus hatte, also schon viel früher, schon in den Anfang 80er Jahre, habe ich da angefangen mit H0-Modellen zu sammeln, also Viking, Brekina, und da kam dann immer mehr dazu, das Interesse wurde immer größer, um zu schauen, was gibt es da eigentlich alles. Die Sammler- und Fangemeinde ist da ja auch nicht gerade klein. Also Busse sind sehr gesucht als Modellauto, so ähnlich wie bei Käfer.
Ja.
Und da gibt es schon große Raritäten.
Wie viele Modelle hast du ungefähr?
Geschätzt, also ich habe keine Liste, aber geschätzt ca. 7.000.
7.000? Das müsste ich allein vom Volumen her schon, muss ich es vorstellen. Also unfassbar.
Ich finde das so krass. So, also bei mir hat das mit den Modellautos aufgehört, als ich den Führerschein hatte und dann halt große Autos hatte. Und dann ging alles Geld in meine Luftgekühlten. Und dann habe ich das wirklich komplett aus den Augen verloren. Finde ich spannend, dass du da trotzdem noch weitergemacht hast, Uli.
Ja, bei mir hat es dann erst, als ich nach der Jugend, nach dem Führerschein, als es bei dir aufgehört hat, bei mir eigentlich richtig angefangen. Ja. Und es war ja genau wie bei den Originalteilen vom Bus. Es gab kein Internet und es gab keine Handy-WhatsApp-Geschichte. Nee. Also man konnte alles nur über Zeitschriften, also entweder so Flohmarkt-Zeitschriften oder Sperrmüll-Zeitung ab und zu mal was finden oder halt auf Flohmärkte. Wobei Flohmarkt auch nicht so ergiebig war. Da haben die Leute oftmals ja, keine Ahnung, die haben dann ein Matchbox-Auto, was 20 Euro wert ist und wollen dann aber 50 haben oder 80. Ja. Und weil sie null Ahnung haben, denken sie verschenken was. Ja. Und da gab es dann professionelle Sammler damals auch und Händler. Da konnte man sich dann über Modellauto-Zeitschriften eine Liste schicken lassen, was sie alles anzubieten haben. Da hat man dann 2, 3, 4, 5 D-Mark hinschicken müssen. Und dann haben die eine Liste verschickt. Da konnte man sich dann raussuchen, was einem interessiert und bestelle über diese Liste.
Nee.
Oder was auch bei mir viel gebracht hat, waren Spielzeugaktionen, wo man dann hingefahren ist und wirklich zum 1., 2., 3. und da Modellautos ersteigert hat.
Ja, ja. Was sind so deine größten Raritäten?
Also meine größte Rarität ist wahrscheinlich mit Abstand dieser Steifbus, auf den man sich draufsetzen kann. Mhm. Also heißt auch Draufsitzbus.
Mhm.
Der hat ungefähr die Größe wie so ein Bobbycar, hat oben so ein Metalllenkrad. Und man kann das Dach leicht anheben und verdrehen, dann kann man da seine Teddybäre reinsetzen. Und den gab es nur laut Steifkatalog 1953 und 1954 im Programm.
Boah, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und
war damals wahrscheinlich so teuer, dass den kaum jemand gekauft hat. Also so wie ich es gehört habe, wurde der auch nur auf Bestellung angefertigt.
Ja.
Wie viel kennst du davon? Also, die
also ich kenne nur den einen. Wenn man das im Internet googelt nach dem Auto, kommen eigentlich auch nur Bilder von dem einen Bus.
Wow. Wow, super.
Bei Sambacum ist der irgendwann mal Bilder aufgetaucht in einer Auktion, wo es wahrscheinlich die Vorbesitzerin gekauft hat und dann Bilder von mir.
Irre.
Super. Du sagst es gerade immer so nach Liste kaufen, da muss ich auch so dran denken. Früher gab es vielleicht diese Listen so mit Schreibmaschine geschrieben und so, das kenne ich auch noch. Wobei ich hatte auch mal einen ganz großen Spielzeugtick, das ist bei mir ein bisschen weniger geworden. Ich habe in der Anfangszeit von eBay sehr viel gekauft und zwar genau anders als das, was du gerade gesagt hast. Ich habe immer so Sachen gekauft, so, wo die Leute gar nicht wussten, was es ist, dass es eben eine Rarität ist. Für die war es einfach nur ein altes Matchbox-Auto, was dann tatsächlich aber was völlig anderes war. Also da habe ich mir viel Glück gehabt, früher mal eine Zeit lang. Oder von der Eisenbahn. Auch Viking-Autos haben früher manche gesagt, ja, ich von der Eisenbahn habe noch so alte Autos hier rumstehen. Und dann hat man sowas mal gekauft, eben günstig.
Ja, das findet man auch. Dann hat man auch immer mal gefunden.
Ja.
Und da so Konvolute gekauft von verschiedenen Modellautos, hat das für sich behalten, was man wollte und den Rest halt wieder weiterverkauft.
Ja,
gerade weil du sagst Eisenbahn, es gab ja auch von Märklin, gab es ja auch so T1 als Zugbeladungen. Die sind da zum Teil auch gar nicht gemarkt. Also wenn man es nicht weiß, es steht nicht Märklin ohne drauf und dann kriegt man als manchmal was günstig, weil die Leute denken, das ist irgendein billiges Modell, was aber in Wirklichkeit vielleicht 200 Euro wert wäre.
Ja, so kenne ich das auch, dass ich an Leute gekommen bin, die wussten nicht, was sie da haben. Das war auch eine andere Zeit. Heutzutage gucken alle Bares für Rares und es gibt eBay und die Zeiten sind einfach anders geworden heutzutage.
Ja, du hast Google Lens, du kannst sofort rausfinden, was.
Da komme ich ja schon nicht mehr klar.
Ja, das war mit den Modellautos genau, wie es mit den Originalfahrzeugen war. Vor 30 Jahren hat halt ein Tipco-Auto vielleicht 30, 40, 50, 100 Mark gekostet und heute kostet es 1.000 Euro in gutem Zustand mit Box oder so.
Ja. Ein Teil deiner Sammlung durfte ich ja schon mal fotografieren. Also die großen Viking-Modelle 1 zu 40 sind die, glaube ich, gell? Ja, genau. Die hatten wir mal für Käfer-Revue-Ausgabe, glaube ich, 2 oder so, haben wir die fotografiert. Das war schon auch beeindruckend, was du da an Viking-Modellen hast. Ich weiß, es sind jetzt nicht so die großen Raritäten, zumindest die meisten, aber der mit dem durchsichtigen Dach, den Samba ist das, oder? Ist das ein Fensterbus?
Nee, weiß ich gar nicht.
Fensterbus, ja. Das ist ja auch ein tolles Modell.
Dieser Personenbus seitlich mit Hund und Gepäck.
Genau.
Ja,
ja, cool.
Das ist lange her.
Ja, stimmt. Das stimmt. Das war 2004 oder 2005, glaube ich. Ja.
Ja, das sind schon wieder viele, viele dazugekommen in der Zeit. Leider ist halt so, meine Sammlung ist relativ groß. Ich muss auch nicht von jeder Variante jedes verschiedene Fahrmodell haben. Aber ich finde eigentlich fast gar nichts mehr, was ich noch nicht als Modell habe. Also mich interessiert jetzt dann nicht die 30. Farbvariante. Es wäre schön, ein neues Modell mal zu finden. Es gibt noch einige Sachen, vielleicht 10, 15 Stück, was ich gern hätte, aber das taucht nie auf und wird auch nie angeboten. Das kenne ich nur aus anderen Sammlungen von anderen Sammlern aus den USA. Aber das taucht nie auf und wenn, dann wäre das unbezahlbar wahrscheinlich.
Ja, Uli, das war ein spannender Rundgang durch dein Leben, inklusive große Autos, kleine Autos. Hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen wird jetzt den Delassus-Bus keiner mehr Delassus nennen. Jetzt wird jeder Delassus sagen. hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Hat auch sehr Spaß gemacht.
Und wolltest du nicht noch deine Frau irgendwie?
Ja gut, ich meine, das fragen natürlich viele Leute. Was sagt deine Frau zu der Geschichte? Die unterstützt mich natürlich extremst. Fährt gern mit auf Treffe, die findet die Busse auch witzig und cool. Also es ist eigentlich nicht unbedingt für jeden, wie soll ich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Frau eigentlich da so mitspielt. Und da bin ich sehr froh und glücklich drüber, dass Moni das alles so akzeptiert und auch teilweise sogar gern in den Bus, als man mitfährt, auf Treffe.
Auch eine Moni wie meine Moni.
Ja, ich denke, das sollte man echt nicht außer Acht lassen, dass die verständnisvollen Partner, egal ob man jetzt als Mann VW-Fan ist oder als Frau VW-Fan ist, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat, die das Ganze mitträgt, das erleichtert einem das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, dann danke ich dir. Ihr könnt euch wie immer auf Instagram und Facebook Fotos zu dieser Episode angucken.
Folgt uns dort, liked uns, schreibt uns Kommentare, abonniert unsere Kanäle und wir freuen uns auf eure Feedbacks. Bis dann.
Genau, wir hören uns in 14 Tagen. Danke, Uli.
Tschüss, tschüss.
Danke, Uli. Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.